USAID war mit Abstand das größte einzelne Entwicklungs- und humanitäre Hilfsprogramm der Welt und stellte einen sehr bedeutenden Anteil an der globalen öffentlichen Entwicklungshilfe zur Verfügung. Die aktuelle US-Regierung hat nun das Programm kurz nach der Regierungsübernahme restlos eingestampft. Besonders lebenswichtige Programme zur Gesundheit, unter anderem HIV, AIDS-Bekämpfung, Impfungen, Ernährung, medizinische Grundversorgung, Nothilfe bei Krisen und Unterstützung lokaler NGOs werden dadurch kaum noch finanziert. Eine politisch gewollte humanitäre Katastrophe. Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Club. Sonja Höfelmann und Thomas Jäger sind beide mit humanitären Themen befasst. Sonja als Research Lead und Vorstandsreferentin beim Think Tank Center for Humanitarian Action. Sie setzt sich dort dafür ein, dass durch Analyse und Evidenz bessere Entscheidungen für die humanitäre Hilfe in Politik und Praxis getroffen werden. Thomas ist humanitärer Aktivist, der Projekte auf mehreren Kontinenten durchgeführt hat und Vorstand des Deutschen Design Club. Mit den beiden spricht jetzt mein Kollege Georg-Christoph Bertsch über das brisante Thema Humanitarian Design in 2026.
Heute geht es um Humanitarian und um Design oder um Humanitarian Design. Wie wir das nachher terminologisch in den Griff kriegen wollen, das werden wir gleich im Gespräch sehen. Und zwar mit Sonja Höfelmann, die aus Berlin zugeschaltet ist, und Thomas Jäger, der hier im Studio sitzt. Ja, wie geht's, Sonja?
Gut, vielen Dank.
Freut mich, und Thomas?
Ich kann mich auch nicht beklagen, Georg. Danke für die Einladung mal wieder.
Ja, ich beklage mich gar nicht. Ich komme nämlich gerade aus dem Urlaub.
Sehr schön.
Okay. Wir steigen mal mit einer großen Frage ein, Sonja, und zwar, was passiert denn im Moment, auch in dieser weltpolitischen Lage, im humanitären Sektor?
Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, man muss verstehen, dass das System gerade in einer großen Krise ist, und mit System meine ich den humanitären Sektor. Der humanitäre Sektor wird angegriffen und delegitimiert, und aus meiner Sicht gibt es so eine Dreifachkrise. Einerseits eine Legitimationskrise, dass der völkerrechtlich anerkannte Schutz, zum Beispiel humanitäre HelferInnen in Krisen nicht anzugreifen, der wird nicht mehr durchgesetzt, aber auch international nicht mehr geächtet, wie man zum Beispiel in Gaza sieht, wo sehr viele humanitär Helfende schon getötet wurden. Es gibt auch eine große Finanzierungskrise, ausgelöst sozusagen mit dem Ende von USAID, der US-Finanzierung. Da muss man, glaube ich, wissen, dass die Amerikaner 40% der humanitären Hilfe weltweit finanziert haben. Wenn so ein Geber von einem Tag auf den nächsten ausfällt, dann hat das schon eine massive Schockwelle. Aber man kann auch nicht alles auf Trump schieben. Auch die europäischen Geberstaaten kürzen sehr stark, zum Beispiel in Deutschland. Das Budget für humanitäre Hilfe für dieses Jahr 2025 wurde um sage und schreibe 53% gekürzt, von 2 Milliarden auf 1 Milliarde. Das alles passiert sozusagen von gestern auf heute, und das sind eben ganz neue Realitäten, mit denen die humanitäre Hilfe da klarkommen muss. Das heißt, Wasser wird nicht mehr in Camps geliefert, Medikamente können nicht mehr verteilt werden, obwohl die Güter da sind. Und der dritte Punkt ist, dass ich eine gewisse Krise der Moral sehe. Also in einem sehr chronisch unterfinanzierten Hilfssystem, wo die Bedarfe sozusagen nicht mehr annähernd gedeckt werden, gibt es eigentlich gar keinen gesellschaftlichen Rückhalt mehr für dieses Hilfssystem, weil eben so wenig Finanzierung gegeben wird. Für Deutschland, wir leisten uns nicht mal mehr 0,21% unseres Haushalts für die vulnerabelsten Menschen weltweit. Und genau da stellt man sich schon die Frage, wie kann es weitergehen?
Wie kann es weitergehen, hängt ja auch damit zusammen, wie sich dieser Sektor, auf den wir nachher nochmal kommen, also was ist eigentlich der Sektor, ne? Wie sich das weiterentwickelt. Aber Thomas, wir sehen das jetzt nächstes Mal aus der Sicht des Design, oder du auch aus der Sicht des Humanitarian Design. Wie kann denn, jetzt mal ganz platt, Design mit der Humanitarian Fragestellung überhaupt interagieren? Also wie kann Design da was ganz beitragen?
Mhm. Ich glaube, was wir uns zuerst mal vor Augen führen müssen, ist, dass diese zwei, nennen wir es jetzt auch nochmal Sektoren, der Designsektor und der humanitäre Sektor, doch viel verwandter sind, als man sich das zunächst vor Augen führen mag. Im Grunde haben diese beiden eigentlich die gleiche Zielsetzung. Sie haben beide einen human-centered approach. Jetzt müsste man beim Design vielleicht in der Timeline ein bisschen weiter zurückreisen, aber eigentlich geht es hierbei auch darum, um die Lebensqualität von Menschen zu erhöhen, Menschenleben in Sicherheit zu gewährleisten und diese eben zu schützen. Jetzt ist es so, dass diese beiden, obwohl sie eben die gleiche Zielrichtung haben, dennoch andere Werkzeuge natürlich nutzen, andere Approaches nutzen. Und wenn man diese kombiniert, so könnte man natürlich Mehrwerte auch für den humanitären Sektor oder auch für das Lernen von Designerinnen schaffen. Also was ich glaube, was Design stark zum Beispiel beitragen kann, ist interkulturelle Brücken zu schlagen und Menschen eine Stimme zu geben, die bis jetzt nicht gehört werden. Eben durch die Fertigung von Prototypen oder Visualisierung gerät auf einmal dann vielleicht eine Kultur eher in den Hintergrund oder sprachliche Differenzen. Zum anderen wird es sehr, sehr konkret vorstellbar und erlebbar für Menschen, die vielleicht nicht hinter der Krise leiden, was es denn bedeutet, dort vor Ort zu sein. Ich wollte aber auch, ich bin ja Designer von Haus aus, nochmal die Fahne für Design hochhalten. Was ich glaube, was Designer gerade jetzt in dieser schwierigen Phase zum humanitären Sektor beitragen können, ist eben die Gestaltung vom Muster zum Detail. Der Sektor reorganisiert sich derzeit, da wirst du bestimmt gleich auch nochmal genauer im Detail drauf eingehen, Sonja, komplett um. Ja. Bedeutet also, es wird in einem globalen koordinativen System ein Muster gestaltet, aber oft die Details vergessen. Also öfter wird, ich will nicht vergessen sagen, aber eher vernachlässigt, wie sich dieses Muster, dieses globale Koordinationssystem dann vor Ort wirklich auswirkt. Und da haben Designerinnen relativ große Stärken. Also Christopher Alexander hat ja schon gesagt, man gestaltet vom Muster zum Detail und das ist was, was wir hier anbringen könnten. Und ebenso, was ich als die größten Added Value, wie man so schön sagt, von Design in so einem Sektor sehe, ist eben das Prototyping und frühe Testen. Dadurch verhindert man eben frühzeitig, dass Schaden angerichtet wird, gerade in solchen Kontexten, in denen man eigentlich gar keinen Schaden anrichten darf. Man hat Gewissheit, ob etwas zielführend ist und Menschen gefährdet schon in einem sicheren Umfeld.
Es ist ja diese ganze Fragestellung der Terminologie, der Arbeitssprachen, ist ja schon in einfacheren Kontexten. Also Ingenieure arbeiten mit Architekten zusammen, das ist ja schon schwierig. Jetzt haben wir ja hier an der Stelle von Humanitarian, Leute, die also ganz spezifische Hintergründe haben, also vielleicht aus der Sozialfürsorge kommen oder aus der Medizin, sollen eben jetzt mit Designern zusammenarbeiten. Sonja, gibt es denn da Sprachprobleme oder ist es unproblematisch?
Ich glaube, natürlich gibt es da Sprachprobleme. Der humanitäre Sektor, ich weiß es nicht, zum Designsektor funktioniert sehr viel mit Akronymen. Es gibt wahnsinnig viele Fachwörter. Ich glaube schon, dass es schwierig ist, da eine gemeinsame Sprache zu finden. Aber ich glaube, dass die Denkweisen nicht so unterschiedlich sind. Ich glaube, dass Designerinnen und auch die humanitären Praktiker, die sozusagen die Hilfe vor Ort leisten, beide sehr pragmatisch und sehr lösungsorientiert an Dinge rangehen und eben in Krisensituationen sehr schnell Lösungen finden müssen, ohne vielleicht viele Ressourcen zu haben. Und ich glaube, diese Denkansätze sind da dann schon sehr ähnlich, auch wenn sie vielleicht andere Terminologien benutzen.
Das ist ja in der Tat etwas, was man Design zu Recht zuschreiben kann. Das hängt mit dem Modeling zusammen, mit dem Prototyping zusammen. Das sind alles Verfahren, Prozesse, Methoden, die eben zum ganz normalen Designprozess gehören. Eben auch das, etwas Halbfertiges zu produzieren, das schon irgendwie funktioniert. Thomas, ist es denn so, dass die Humanitarians überhaupt Designinnovationen brauchen? Oder ist es eher so eine, ich meine, ich bin jetzt im Vorfeld immer wieder gefragt worden. Wir haben gesagt, wir machen die Sendung. Wenn wir eine oder andere gefragt, ja, was braucht Humanitarian Design?
Also wir reden ja hier von einem relativ diversen, nennen wir es Hilfsangebot, was durch Humanitäre geliefert wird. Und die Frage so zu stellen, wäre so zu fragen, als ob wir als Menschheit noch Innovation brauchen. Also es gibt immer Unterschiede in Kontexten, es gibt immer unterschiedliche Ansätze, Dinge zu verbessern. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn ich jetzt gerade auf den Wandel, den wir ja schon angesprochen hatten im Humanitarian Sektor, also im Humanitarian Reset eingehe, oder auch auf die größeren Kampagnen, die schon seit Jahren angelagert waren, wie der Grand Bargain, der den ganzen Sektor auch schon umstrukturieren sollte, so haben wir jetzt auf einmal den Sachverhalt, dass der Sektor gezwungen ist, sich komplett neu aufzusetzen. ohne meiner Meinung nach eine gesamte Vision zu haben, wie so etwas auch anders sein könnte. Das heißt, wir gehen jetzt oft zurück zum klassischen Humanitarismus. Aber wie sieht dieser denn heutzutage aus? Das heißt also, der Sektor innoviert gerade schon und wir müssen uns bemühen, das möglichst zielführend und sinnvoll zu gestalten. Das heißt, wir kommen gar nicht drum rum zu innovieren. Die Frage ist nicht, brauchen Sie Innovation? Sie stecken in einem Innovationsprozess und die Frage ist, wie dieser endet. Vielleicht gut, vielleicht schlecht.
Ich würde jetzt ganz gern mal für die Hörerinnen auch ein praktisches humanitäres Projekt mal anschauen und sagen, was passiert da eigentlich? Also wann geht sowas los für euch? Wie entwickelt sich das? Also wo sind die Schnittstellen mit den Externen? Und wo hört es wieder auf? Da gibt ja dann eben diesen Verlauf. Und da ist ja irgendwo Design drin, da kommen wir nachher aber erstmal dazu. Erstmal dieser Punkt, also was ist eigentlich dieser Prozess?
Ja, sehr gerne. Also ich versuche mal an drei Beispielen zu skizzieren, wo aus meiner Sicht Design gerade sehr gut ansetzen kann. Und zwar habe ich ja eben erwähnt, dass es gerade diese große Finanzierungskrise gibt. Und viele von den Flüchtlingscamps werden schon sehr lange finanziert, weil es politisch keine Lösung gibt, wie es mit diesen Camps weitergeht. Gleichzeitig müssen sich die Humanitären da mehr und mehr rausziehen, weil es eben so keine Dauerfinanzierung dafür geben kann. Und sozusagen in diesen sinkenden Mitteln bei gleichzeitig politischen Realitäten, es wird sich nicht viel ändern, würde ich schon sagen, gibt es Bereiche, wo Design ansetzen kann, um ein Leben in Würde sozusagen dazu beizutragen. Das eine ist Objekte, also Produktinnovation, zum Beispiel durch 3D-Printing oder Evaporative Structures, dass es da zu Innovationen kommt. In den Camps gibt es oft kein immer fließendes Wasser oder keinen ausreichenden Strom 24 Stunden lang. Also es sind, glaube ich, Innovationen, die Lösungen finden müssen in autarken Systemen. Zum Beispiel, wie können Campbewohner ihre Lebensmittel kühlen? Dann kann Design aus meiner Sicht auch auf der Prozessgestaltungsebene ansetzen, zum Beispiel indem Campbewohnerinnen sich gegenseitig dazu befähigt werden, sich gegenseitig zu helfen, traditionelles Wissen einzubringen. Also genau in diesem Bereich Kollaboration, Social Co-Design, glaube ich, kann Design sehr viele Prozessgestaltungen sozusagen einbringen. Und dann vielleicht noch so ein bisschen weitergedacht, sozusagen Innovationen der Zukunft. Ich glaube, dass diese Flüchtlingscamps befinden sich sehr oft in sehr widrigen Kontexten, also viel Hitze oder Dürren, Fluten. Also es sind sozusagen Designfelder mit ungewöhnlichen Restriktionen, wenn ich das mal so etwas euphemistisch vielleicht sagen kann. Zum Beispiel gibt es sehr bekannt, dass Camp Kutupalong für die geflüchteten Rohingya in Bangladesch, wo die Bangladeschi Regierung gesagt hat, es darf kein Beton verwendet werden. Wir wollen nicht, dass das Camp in permanente Strukturen übergeführt wird. Das heißt, Stadtplaner, Designer, Architekten mussten Lösungen finden, wie sie mit Bambus als Baumaterial arbeiten könnten. Und das können ja auch interessante Studien sein, sozusagen für die Architektur der Zukunft, wie man in solchen Kontexten mit sehr begrenzten Ressourcen innovieren kann.
Du hast jetzt schon einen ganzen Schritt weiter gemacht, nämlich also wie kann Design mit humanitarian Projekten zusammenarbeiten? Aber ich meinte das noch viel einfacher im Grunde, nämlich wirklich, wie fängt ein humanitarian Projekt an? Also oder eins, das dir bekannt ist, oder eins, mit dem du zu tun hattest oder ihr zu tun hattet. Was sind die Faktoren und die Einfluss, also Faktoren, die da auf dieses Projekt einwirken? Und wann hört sowas auf? Also vielleicht kannst du das in einem Satz beantworten, kannst aber auch gerne alle Ausführlichkeit machen, weil ich denke, dass es für die Hörerinnen wichtig ist zu verstehen, was ist denn so ein humanitarian Projekt?
Also ganz klassisch sind natürlich die Naturkatastrophen, wo eine Krise passiert, eine Flut in Marokko beispielsweise oder ein Erdbeben in der Türkei, Syrien, wie vor ein paar Jahren, wo dann internationale Hilfe reinkommen, Hilfsteams ankommen und sehr schnell muss sozusagen in diesem Kontext Hilfe geleistet werden. Das ist eigentlich, wie man sich humanitäre Hilfe vorstellt. Der größte Teil allerdings funktioniert nicht so, sondern es sind sozusagen diese sogenannten langwierigen Krisen wie im Sudan, in Südsudan, im Jemen, wo eigentlich über Jahre hinweg ein gewaltsamer Konflikt passiert, wo sozusagen ein Vor und Zurück ist. Mal sind die Situationen etwas sicherer für die Menschen, dann wieder findet Vertreibung statt. Sozusagen in dieser langwierigen Krise bewegen sich eigentlich die meisten Humanitären. Ist so ein bisschen schwierig, sozusagen pauschal zu antworten, wo kann Design da ansetzen?
Nee, erstmal, es geht gar nicht um Design, es geht wirklich um dieses Projekt. Ich meine, das war für mich jetzt schon sehr aufschlussreich. Du hast ja diese zwei Formen unterschieden. Also ein sozusagen situative Angelegenheit, irgendwo fliegt ein Stein runter oder bricht ein Damm. Und das zweite eben dieses langfristige, das ja dann doch wesentlich komplizierter ist und auch wesentlich mehr Partner vermutlich beinhaltet.
Genau, also ich glaube, in den in diesen Notsituationen nach einer Naturkatastrophe, da ist glaube ich, deutlich schwieriger reinzukommen mit so einem interdisziplinären Ansatz, einfach weil in diesen Notsituationen wird sehr stark auf bewährte Ansätze gesetzt. In den sogenannten langwierigen Krisen, glaube ich, ist das Potenzial für Interdisziplinarität deutlich größer, einfach weil Design sozusagen aus meiner Sicht da ansetzen kann, um die Lebensbedingungen zu verbessern für Menschen, die in so einem Limbo stecken. Und aus meiner Sicht sozusagen, wie Thomas und ich auch da gemeinsam immer wieder drauf gucken, ist das Designfeld dann so eine neue Brille auf was sozusagen mit neuen Ansätzen, neuen Ideen kommt für vielleicht einen Bereich, wo die Humanitären sehr viel Zeit in sozusagen Koordinationsmeetings verbringen mit anderen Akteuren und nicht notwendigerweise so viel Zeit haben, in die Analyse zu gehen oder eben Prozesse gut zu gestalten.
Thomas, du hast ja eine ganze Reihe von Projekten sozusagen auf eigene Faust, wenn man das so nennen kann, durchgeführt. Ich erinnere mich an dieses Libanon-Projekt, wo also nachdem diese Tanks bzw. Silos in einem Hafen in die Luft geflogen sind, bald dahin gefahren bist und dort mit Eritreern zusammen da Wiederaufbauarbeit geleistet hast, also ohne eine Organisation.
Man muss sagen, dort waren Organisationen auch im Spiel. Ich wurde tatsächlich, also es geht ja bestimmt später auch noch darum, wie jetzt gerade in dieser schwierigen Zeiten für eben die humanitäre Weltdesignerin vielleicht dort auch noch einsteigen können, Mehrwerte bringen können. Du hattest ja auch gerade schon angerissen, sondern ja gerade diese Protected Crises könnten da ein Hebel sein oder ein Moment, wo man sich reinsetzen kann. Ich glaube nicht, dass Designerinnen per se in der Lage sind, sich in so komplexe Kontexte zu begeben, komplett ohne ein Bewusstsein oder ein Netzwerk von Organisationen vor Ort. Das hätte ich auch bewusst nicht gemacht, weil ich dort keinen Schaden anrichten wollte. Ich kenne das System dort vor Ort nicht. Das heißt, ich muss erstmal mich dem aussetzen, ja, was dort vor Ort gegeben ist. Und das habe ich damals eben getan, indem ich mich mit Concern Worldwide zusammengetan habe, die dann auch die Workshop-Infrastruktur für mich organisiert haben, die eben Leute aus den Communities angesprochen hatten, die Lust hatten, bei den Wiederaufbauarbeiten teilzuhaben und habe dann sozusagen deren Arbeit gepiggybackt und habe Impulse von außen versucht, an dieses System zu senden, die hoffentlich möglichst gut aufgenommen wurden und weiterentwickelt wurden.
Diese Frage der Partner, Sonja, ist ein, denke ich, ein ganz großes Thema. Also es gibt ja jetzt nicht die Möglichkeit, es ist ja nicht so, dass ihr, also aus deiner Organisation, die vielleicht jetzt nochmal beschreiben könntest auch, irgendwo hinkommt oder mit irgendwem zusammenarbeitet und das war's dann, sondern es gibt vermutlich immer viele Partner. Das würde ich ganz gerne mal genauer beleuchten. Also wie ist diese Zusammenarbeit mit diesen teilweise ja auch nach anderen Kriterien oder möglicherweise sogar mit widersprüchlichen Motiven aktiven Partnern?
Gerne, also ich gebe gerne einen Exkurs in, wie das humanitäre System funktioniert. Also wie Thomas gesagt hat, es gibt eine Vielzahl von Akteuren. Wir haben die großen UN-Organisationen, das Welternährungsprogramm oder UNICEF sind bestimmt bekannt. Wir haben die großen internationalen NGOs, wie zum Beispiel die Welthungerhilfe oder das International Rescue Committee. Wir haben die ganzen lokalen Akteure, kleine Kirchengruppen, die in Krisensituationen Gemeinschaft bilden und helfen. Natürlich lokale NGOs, die lokale Regierung natürlich auch als wichtiger Akteur. Und dann nicht zu vergessen sind die Geberstaaten wie Deutschland, die USA, die das Ganze letztlich finanzieren. Und wichtig zu wissen ist, dass diese Akteure sich eben in einem System bewegen, wo Koordination tatsächlich strukturiert ist, aber auch freiwillig ist. Also es gibt keinen Akteur, keine UN-Organisation, die jetzt sagen kann, da machen wir das und hier machen wir jetzt das, sondern es funktioniert auf freiwilliger Basis. Was zum Teil auch nicht einfach ist. Also die Organisationen kommen natürlich mit Eigeninteressen. Das Welternährungsprogramm sagt vielleicht, der Hunger ist hier das wichtigste, der wichtigste Bedarf, der gedeckt werden muss, während vielleicht andere Organisationen, die ein anderes Mandat haben, vielleicht eher sagen, sauberes Trinkwasser ist hier das Wichtigste. Und vielleicht, um nochmal auf das aktuelle Momentum zu sprechen zu kommen, da gibt es eben diese große Disruption aufgrund von der Finanzierungskrise, dass sich gerade ein bisschen verändert, sozusagen die Regeln und wie diese Akteure miteinander kollaborieren. Und das passiert einerseits international, also natürlich auf New York-Ebene oder in Genf, wo die Headquarters von diesen Organisationen sitzen. Aber es passiert eben auch auf Ebene der Länder, also in den Krisengebieten selber, wo es genau auch so Koordinationsmechanismen gibt, wie die Organisationen zusammenarbeiten. Und das funktioniert dann tatsächlich sehr basal mit solchen Instrumenten, wo wirklich gefragt wird, wo bist du, was machst du da, welche Hilfsgüter verteilst du, um sozusagen so ein bisschen zu wissen, wer macht eigentlich was. Und genau, ich kann gerne auch noch auf die Frage zu meiner Organisation antworten. Das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, aber ich arbeite nicht für eine operative Hilfsorganisation. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Also ich bin immer noch einen Schritt weiter. Ich arbeite für einen Think Tank und wir erforschen tatsächlich, wie humanitäre Hilfe wirksamer sein kann. Und unser Mandat ist ein bisschen mehr Evidenzen, besseres Wissen einzubringen, dass sich politische Entscheidungen verbessern, aber auch Entscheidungen in den Führungsetagen der Hilfsorganisation, dass dadurch insgesamt die Qualität der humanitären Hilfe besser wird.
Wir reden ja jetzt hier über Humanitarian Design, aber damit es nicht so im luftleeren Raum bleibt, es gibt ja auch eine Organisation, die Humanitarian Designers heißt, wo du auch aktiv bist. Und kannst du vielleicht ganz kurz mal darüber berichten, was das ist, also wie das entstanden ist, was Humanitarian Designers macht?
Also tatsächlich habe ich Humanitarian Designers sogar mitgegründet, mittlerweile 5 Jahre her. Wir wollen einfach einen offenen Ort, einen inklusiven Ort, der alle einlädt zum Austausch gestalten. Bedeutet auf der einen Seite Menschen, die man jetzt pauschal als Humanitäre nennen könnte. Dazu gehören aber auch Mitarbeiterinnen der Entwicklungszusammenarbeit und Ähnlichem. Auf der anderen Seite Innovatorinnen, die wir jetzt pauschal Designer nennen können oder Designerinnen nennen können, aber eben Menschen, die mit kreativen Mitteln dort tätig werden wollen. Und was wir dort machen, ist im Endeffekt eine Mission, die ist in 3 Teile gegliedert. Die ersten 2 Jahre haben wir uns stark damit beschäftigt, Momentum für diesen Diskurs zu generieren durch unterschiedliche Advocacy-Kampagnen, zum Beispiel auf der France Design Week, haben diskutiert, wie Design hier tätig sein kann, haben Best-Practice-Beispiele geliefert, einfach um zu inspirieren. Weil wir glauben, bevor man miteinander arbeiten kann, muss man erstmal voneinander Bescheid wissen. Und dann haben wir uns im nächsten Schritt damit beschäftigt, zu sagen, okay, jetzt müssen die aber auch beide voneinander lernen. Ich hatte ja schon 2 Punkte angerissen. Ich glaube, dass Humanitäre in großen Teilen was von der Denke und Arbeitsweise von Designerinnen mitnehmen können und das auch zum großen Teil, das ist meine Erfahrung, dort auch schon tun, ihnen oft nur gerade jetzt auch die Kapazitäten und zeitlichen Ressourcen dafür fehlen, mal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was passiert hier gerade, könnte das nicht anders sein? Zum anderen dann aber auch Designerinnen, um ein Beispiel zu nennen, vielleicht etwas über die projektbasierte Arbeit zu reflektieren, die ich in gerade so protected crisis Momenten oder langwierigen, komplexen Krisen, die du ja angesprochen hattest, immanent wichtig sehe. Also wir sind es oft gewohnt, in 3 bis 6 Monaten Zyklen Projekte zu entwickeln und dann ist der Pitch gelaufen, wir legen den Stift hin und damit haben wir unsere Arbeit getan, haben gute Bilder produziert. Und das könnte potenziell dazu führen, dass wir eigentlich als jemand, der viel Wissen über dieses Projekt hat oder Produkt oder was auch immer es am Ende wird, dann aus diesem Prozess wieder rausgehen und eigentlich die nächsten wichtigen Schritte der Adaption gar nicht weiter verfolgen. Und da haben Humanitäre zum Beispiel ganz tolle Frameworks in ihrem Response Cycle eingearbeitet, Meal Frameworks, also Monitoring, Evaluation and Learning, die sich wirklich mit einem konstanten Weiterentwickeln der Programme beschäftigen, was wir dann vielleicht in der Design Lingu als Transition Design bezeichnen würden eher. Und da können die sich aneinander annähern. Und jetzt sind wir im nächsten Schritt dabei, weil wir auch gerade in letzter Zeit stark gewachsen sind, auf Seite der Humanitären und der Designerinnen einen ersten Cohort zu entwickeln, der die Organisation so aufstellen soll, dass wir in Zukunft auch proaktiv in Projekten mitarbeiten können, die eben einen sicheren Rahmen für unsere Community-Mitglieder liefern.
Sondern dir liegt irgendwas auf der Zunge.
Nee, also ich finde es sehr spannend, was Thomas sagt, weil genau, ich habe mich, so wie er gesagt hat, am Anfang gefragt, wo kann sozusagen auf dieser großen Disruption international, wie organisiert sich der Sektor angreifen? Aber immer viel spannender wird es sozusagen auf der ganz konkreten Ebene, so wie Thomas gerade skizziert hat. Und es hat sich so eine neue Jobbeschreibung quasi über die letzten Jahre herausgebildet. AAP nennen die Humanitären das, um anzuknüpfen an, dass die Lingos sehr unterschiedlich sind. Das heißt Accountability to Affected Populations. Der humanitäre Sektor ist einfach nicht sehr gut darin, rechenschaftspflichtig zu sein gegenüber den in den Krisen lebenden Menschen oder von den Krisen betroffenen Menschen. Und eine Idee ist eben, dass es jetzt Menschen gibt in der Organisation, die dezidiert dafür zuständig sind. Und ich glaube, dass Designerinnen für diese Rolle eigentlich wunderbar geeignet sind, um sozusagen diesen Prozess gut zu gestalten.
Diese, also von dir eben gerade angesprochene Kommunikation mit den Menschen in der Krise oder in diesem Katastrophenfall ist ein Punkt, der mich auch sehr interessiert, logischerweise. Also wenn ich jetzt über Humanitarian Design nachdenke, kommt da irgendwie am einen Tag ein Humanitarian, am nächsten Tag ein Designer oder wie funktioniert überhaupt die Kommunikation mit den so Leidtragenden, die zum Teil, das habe ich von Thomas gelernt, ja wirklich in abgeschlossenen Camps untergebracht sind, sodass überhaupt keine direkte mündliche Kommunikation möglich ist. Also wie funktioniert dieser Austausch an beide?
Ja, es ist schwer, da so pauschal drauf zu antworten. Ich war ja letztes Jahr in Mosambik für eine Zeit mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR. Und da war es so, wenn wir genau in das Camp gefahren sind, dann haben wir uns da schon angemeldet. Wir hatten viele lokale Mitarbeiter, die dann auch die verschiedenen Sprachen konnten von den Menschen, die da den Geflüchteten, die da gelebt haben. Und man versucht dann schon in Workshops mit in Austausch zu treten. Was braucht ihr gerade? Was können wir euch bieten? Das genau ist immer so ein bisschen so eine Aushandlungssache natürlich auch mit, was wird finanziert von den internationalen Gebern. Das ist nicht immer unbedingt ein Match.
Thomas?
Ich erinnere mich tatsächlich genau an welche Situation du ansprichst. Es ist, glaube ich, vollkommen unterschiedlich. Also ich glaube, du redest von dem einen Sachverhalt, der in Griechenland stattgefunden hat. Da war es tatsächlich zunächst so, dass das Camp vollkommen offen und sich selbst überlassen war. Da war natürlich ein Austausch umso einfacher. Ne? Man muss sich auch immer im Klaren sein, es gibt immense Unterschiede bezüglich der Legitimation der Interaktion mit den betroffenen Gruppen nach Größe der Organisation und dem politischen Druck dahinter. Das heißt, dort war ich sehr, sehr engagiert in einem Grassroots-Projekt Habibi Works, ja, was vielleicht jetzt politisch gesehen gar nicht so das Mandat hatte, aber am nächsten an den Bedürfnissen der Menschen dran war. Was das jetzt mit dem politischen Mandat vielleicht zu tun hat, kann man mutmaßen. Aber ja, es wurde dann sehr, sehr eng. Wir durften in Teilen auch nicht mehr in das Camp rein. Und dann war es einem so, dass die Menschen aber noch das Camp verlassen konnten. Und dann sind die zu uns gekommen, weil sie unseren Service oder das, was wir versucht haben, als Service aufzubauen, sehr geschätzt haben. Und dann gab es dort, wie Sonja ja gerade umrissen hat, unterschiedliche Focus-Group-Discussions. Wir haben unterschiedliche Surveys durchgenommen. Und als ich dann Teil der Organisation wurde, haben wir dann zum Beispiel Menschen auch einfach mal malen lassen, wie ihr Camp aussehen sollte. So viel zu hermeneutischen Mitteln, die ich vorhin angerissen hatte, in denen ich spreche ein bisschen Arabisch, aber wenn jetzt unterschiedliche arabische Dialekte auf mich zukommen, dann wird es doch sehr eng mit der Kommunikation. Aber jeder kann mir eine Ente malen und sagen, ich hätte gerne einen Schwimmteich da drin. Ob der stattfinden wird, sei dahingestellt, aber ich finde das einfach eine schöne Art der Kommunikation.
Ich hatte vor einigen Jahren mal einen Lufthansa-Cargo-Piloten, das ist ein Lufthansa-Pilot, der eben in so Charity-Kontexten Cargo fliegt, also für humanitarian Aufgaben gesprochen, der über Dar es Salaam gelandet ist und die haben dann von da aus eben Hilfsgüter in Kongo gebracht. Und ein sehr liebenswerter Mensch, ein hervorragender Pilot und so, der sagte, er war nach dieser Tour, wo er zum ersten Mal mitgefahren ist, also er ist immer nur gelandet, abladen, wird zurück. Als er mitgefahren ist, gemerkt, dass bis zum Ende dieser geplanten Tour nicht 3 Wochen sozusagen benötigt wurden, sondern mehr als 3 Monate und dass nicht mal die Hälfte der Last da ankommt, weil es irgendwie aus Korruptionsgründen oder irgendwie aufgrund von Schäden oder wie auch immer verschwunden geht oder es sich irgendwie auflöst, keine Ahnung. Das ist ein sehr starker Frustrationsfaktor drin. Eben in der Arbeit für humanitäre Zwecke, wo dann irgendwelche Strauchdiebe sich eben bereichern dran. Wie geht ihr denn damit um, mit dieser Frage sozusagen des guten Willens? Also der muss ja da sein, sonst würdet ihr das ja wahrscheinlich gar nicht machen. Und dann eben auch nicht nur auf Seiten von Wegelagerern, sondern eben auch Teil von Milizen, die sich dann eben ihren Teil abholen wollen. Also was ist denn das für eine Erfahrung, die ihr damit gemacht habt, in dieser Frage?
Ich kann gern starten. Die Frage von Korruption und wie viel von den Hilfsgütern erreichen eigentlich letztlich die Leute, ist ja eine sehr prominente, die natürlich auch immer wieder von Menschen gestellt wird, die spenden. Ich glaube, man darf sich keine Illusion machen, dass ein gewisser Teil abgezwackt wird. Gleichzeitig muss man sich vor Augen führen, dass die humanitäre Hilfe in Kontexten operiert, die hochpolitisiert sind, wo es keine staatliche Ordnung oder nur eine sehr schwache staatliche Ordnung gibt, wo es teils rivalisierende Gruppen gibt. Also man muss auch sozusagen eine gewisse Toleranz mitbringen. Das sozusagen ist, glaube ich, Teil des Systems. Die Humanitären haben sozusagen sehr robuste Systeme entwickelt, damit umzugehen. Und ein System, also nicht nur investieren sie viel in Sicherheit für ihre eigenen Leute, in bewaffneten Konflikten beispielsweise, aber eben auch Überwachung, dass Hilfsgüter im großen Stil nicht abgezwackt werden. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Gleichzeitig müssen sie auch bis zu einem gewissen Grad mit korrupten Regimen kooperieren, weil sonst hätten sie gar keinen Zugang zu bestimmten Hilfsorganisationen. Beispielsweise in Äthiopien ist dieser Vorwurf in ziemlich großem Maße gemacht worden. Andererseits wird sehr viel Zeit investiert darin, zu gucken, wo sind denn die hilfsbedürftigsten Menschen, also wo muss nach dem Maß der Not geholfen werden. Und jetzt waren ja gerade in den Medien recht prominent diese Airdrops über Gaza, die auch sehr stark kritisiert wurden, weil sie nämlich genau nicht nach dieser Logik folgen. Also wenn man sagt, man möchte möglichst gezielt die Hilfe vergeben, dass möglichst wenig unterwegs verloren geht, dann sind Airdrops wirklich der schlechteste Weg, weil da kommen die Stärksten zu der Hilfe. Genau, in anderen Kontexten, wo Humanitäre das etwas mehr in der Hand haben, wird eben sehr viel mehr versucht, mit Bedarfserhebung zu gucken, wo lebt die alleinstehende Mutter mit 3 Kindern, die vielleicht noch eine Behinderung hat. Wie können wir die Hilfe zu ihr bringen, damit es nicht unterwegs an irgendjemand anderen geht?
Thomas, was ist denn für dich so der Moment in deiner Arbeit als Humanitarian Designer, wo du am meisten so Selbstwirksamkeit empfunden hast oder dachtest, da tut sich wirklich was durch mein Handeln oder durch meine Aktion? Wir haben gehört, es kann sehr frustrierend sein. Wir haben gehört, da können unterschiedlichste dritte und vierte Personen und Institutionen reinfunken. Aber was war denn so der positivste Moment?
Das ist natürlich eine schwierige Frage.
Ja. Klar, es ist schwierig.
Aber zwei Dinge stoßen mir, wie kann ich es fassen? Als ich in Griechenland mit Kindern viel zusammengearbeitet habe, ist mir einfach aufgefallen durch Beobachtung, dass die Kinder dort im Camp die Hunde verhauen haben. Also habe ich gesagt, dann lass doch schauen, dass wir uns mal zusammen treffen. Ganz, ganz niederschwellig gewachsen und gucken, warum man Hunde eigentlich gut behandeln sollte und seine ganze Umgebung gut behandeln sollte. Daraus ist dann ein Jahr Projekt geworden, in dem es um unterschiedlichste Themen geht. Da habe ich mich mit den Kindern jeden Samstag getroffen und es ging dann darum, warum man seinen Müll nicht irgendwo hinschmeißen sollte. Wir hatten Clean-Up-Touren und ähnliches. Und in dem Zusammenhang war wirklich diese nicht so schöne Umgang mit den Hunden ein ausschlaggebender Punkt. Und es hängt tatsächlich auch noch bei mir zu Hause als Foto. Und ich laufe dann mit meiner damaligen Freundin in das Camp rein. Es war auch noch ein Regenbogen im Hintergrund und ein wirklich kleiner Junge, so ein kleiner Terrorist, ja, den ich am meisten geschätzt habe, der wirklich da Randale immer in den Gruppen gemacht hat, war auf einmal ganz umgänglich, hat mich am Patschehändchen genommen, ist mit mir zu so einem Container gelaufen und gesagt, guck mal da drunter. Und dann waren da kleine Hundewelpen und der wollte ihn mit seinem Lolli füttern. Und jedes Mal, wenn ich dieses Foto sehe, geht mir echt das Herz auf. Und da muss man sich dann auch mal fragen, ich war dort eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Und wir hatten gerade überlegt, wann ist Hilfe, also in Teilen angerissen, wann ist Hilfe ineffizient oder nicht ganz das, was man sich vorgestellt hat. Man ist ja mit einem Plan reingegangen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, vielleicht stößt man ja dort auch ganz andere Dinge an, die viel größeren Mehrwert haben können. Der kleine Junge hat auf einmal vielleicht eine ganz andere Sichtweise auf seine Umwelt gehabt. Das hat ihm vielleicht hoffentlich bei seinem schulischen Werdegang geholfen. Und wenn ich mir das vor Augen führe, denke ich einfach, dass das vielleicht der schönste Moment war, den ich jemals in so einem Moment, in so einem Kontext hatte.
Das ist allerdings wirklich irgendwie rührend, dass mit dem Regenbogen, das war jetzt...
Ja, das musste ich reinbringen, weil tatsächlich ist der im Hintergrund zu sehen. Ja, so klischeehaft, wie es klingt. Ja.
Ja, gut. Sonja, was würdest du denn da antworten auf die Frage, was denn so das Schönste oder also selbstwirksamste, das Gefühl, der Moment oder die Aktivität, wo du dich am meisten bei dir gefühlt hast und sagst,
ja, ich glaube, ich kann jetzt nicht so eine schöne Anekdote teilen wie Thomas, einfach weil ich natürlich qua meines Berufes einfach viel weiter weg bin. Und natürlich ist es für mich ein Erfolg, wenn die Papiere, die wir produzieren mit den Empfehlungen, wo wir versuchen, die Hilfe zu verbessern, wenn die in den Ministerien oder im Bundestag Anklang finden und wir dieses Feedback bekommen, dass bestimmte Empfehlungen umgesetzt wurden oder sich Dinge verändert haben. Aber ich bin natürlich schon auch bei Thomas, dass die Arbeit tatsächlich vor Ort ist, die einen am meisten berührt. Und ich erinnere mich auch, dass ich letztes Jahr in Mosambik, als ich in dem Camp stand, da fuhr so ein großes, so ein kleiner Laster vorbei, wo ganz viele Hühner oben auf das Dach geschnallt waren. Und der fuhr dann da zu dem Markt und dann habe ich gefragt, interessant, was passiert denn hier? Und dann haben sie mir erzählt, dass also in den umliegenden Gemeinden, sozusagen die aufnehmenden Gemeinden, das Hühnerfleisch, was in dem Camp sozusagen produziert wird, also die Hühner, die da aufgepäppelt werden, sehr, sehr beliebt ist, weil es das Leckerste ist und sozusagen alle sich darum reißen, diese Hühner zu kaufen zur Verarbeitung. Und das fand ich ein sehr schönes Beispiel, weil Flüchtlinge ja oft als Burden dargestellt werden für die nationalen Systeme, wie auch immer. Und da war es jetzt so ein genau umgekehrtes Beispiel, dass alle sehr dankbar waren für die Arbeit, die die Flüchtlinge da reinstecken, dass eben das Fleisch gut ist.
Wenn ich vielleicht gerade nochmal den ersten Teil, den du angesprochen hattest, also die Arbeit fernab vom Kontext auf mich jetzt nochmal spiegel, wollte ich da aber auch nochmal mit Nachdruck einen positiven Moment reinbringen. Ich meine, was ich mich jetzt viel gerade in meiner Arbeit in Deutschland eingesetzt habe, ist einfach die Fahne hochzuhalten für professionelles Design in diesen Kontexten. Als ich damit angefangen habe, hat darüber kaum jemand geredet, zumindest in einem deutschen Kontext. Und ein Erfolg für mich ist zum Beispiel auch dieser Podcast hier, ja, dass wir heute immer noch darüber reden, dass Humanitarian Designers immer noch zahlenmäßig wächst, dass wir gerade in so schwierigen Zeiten, und deshalb wollte ich es nochmal mit Nachdruck sagen, wir reden hier nicht über irgendwie eine superficielle Umstrukturierung und Prozesse werden anders. Es fehlen Gelder, die potenziell prognostizieren, dass bis 2030 6 Millionen Kinder mehr sterben unter dem Alter von 5 Jahren. Da zucke ich. Und somit ist es für mich ein Erfolg, hier auch schon dieses Sprachrohr zu haben und einfach auch nochmal ein Thema anzusprechen, was im Moment in unserem echt schwierigen politischen Diskurs fast schon in Vergessenheit gerät, einfach nochmal auf der Tagesordnung auftaucht.
Dieses Thema Humanitarian Design ist für mich auch, obwohl ich schon einiges weiß, während der Sendung doch deutlich klarer geworden. Ich würde jetzt aber gegen das Ende der Sendung nochmal für euch beide die Frage stellen, was ist denn in eurer Definition, es braucht jetzt überhaupt nichts Druckreifes zu sein, aber mal so ein was ist denn Humanitarian Design? Jetzt irgendwie, fang mal Thomas, vielleicht fängst du mal an. Also, als würdest du jetzt so eine lexikalische Definition,
Also doch was Druckreifes.
Ja, doch was Druckreifes.
Okay, da muss ich kurz in mich gehen. Ich habe ja einen relativ weiten Designbegriff, aber ich würde es vielleicht so beschreiben, die Anwendung eines explorativen und iterativen Prozesses, der im Endergebnis dazu dienen soll, Menschen zu schützen und in ein und eine Umwelt zu gestalten, die für sie lebenswürdig ist.
Sonja, hast du da... Du brauchst jetzt nicht in dieser Form, wie Thomas ist jetzt wirklich so.
Doch, auch druckreif.
Da hast du den Wetter jetzt mal ganz schön hochgelegt.
Du kannst ja unten drunter durchspringen.
Ja, ich finde wichtig, dieser gemeinsame Ausgangspunkt Human-Centered Design und vielleicht People-Centered Aid, menschenzentrierte Hilfe, als sozusagen gemeinsamer Wert oder Ansatz und dann darunter nach jeder, mit jedem Instrument, mit jedem Ansatz seine Stärken einbringen. Und ich würde mich sehr anschließen, dass sozusagen das die Ultima Ratio ist, den Menschen in Not ein würdiges Leben zu ermöglichen.
Es gibt noch einen Aspekt, der irgendwo so in der Diskussion im Vorfeld mit auf den Tisch kam, nämlich dieses systemische Moment, oder es wurde von der systemischen Ebene gesprochen, was erstmal für mich so ein bisschen, als ich bin ja systemtheoretisch geprägt, so ein bisschen komisch vorkommt, eine systemische Ebene. Aber ich kann mir schon vorstellen, was es ist. Aber was ist das für euch? Jetzt fangen wir heute bei Sonja an. Was ist diese systemische Dimension dieser ganzen Arbeit?
Ja, vielleicht drücke ich mich dann da manchmal auch ungenau aus. Für mich ist die systemische Ebene, also dieses Zusammenspiel von den verschiedenen Akteuren, UN, NGOs, Geberstaaten, lokale Organisationen, die treffen sich eben auf Länderebene, aber auch auf internationaler Ebene. Und für mich ist die systemische Ebene und die Frage, ob Design da ansetzen kann, wo quasi ausgehandelt wird, wie diese Akteure miteinander kollaborieren und nach welchen Regeln sie miteinander kollaborieren.
Ja, Thomas, kannst du nochmal so eine Definition raushauen?
Nee, das mache ich nicht. Ich baue einfach auf dem auf, was du gesagt hast, Sonja. Ja, ich glaube auch, dass wir hier im Vorgespräch systemische Ebene genutzt haben, weil es eben doch eine stark dichotromer Sektor in Teilen ist. Zum einen haben wir die Menschen vor Ort, die auf Programm- oder Projektebene arbeiten, und dann haben wir die koordinative Ebene da oben, die auch oft nicht ganz so gut verknüpft sind. Und hier anzusetzen, was man früher noch als Humanitarian Innovation benannt hat, das würde ich mal als systemische Ebene beschreiben. Ich würde es gerne noch einen Schritt weiter wieder verknüpfen mit dem Humanitarian Reset. Was dort gerade eben geschieht, ist, dass prozesshaft gedacht wird. Es wird sehr mechanisch gedacht, wie man jetzt eben den Rotstift ansetzen kann und unterschiedliche Services rausstreichen kann. Man könnte ja genauso gut hergehen und überlegen, okay, was für Synergien liegen potenziell im System vor, was für Hebelpunkte haben wir, um mit weniger Ressourcenaufwand einen ähnlich hohen Mehrwert zu generieren. Und das ist das, was, glaube ich, auf systemischer Ebene, um es mal so zu nennen, natürlich durchdringt das System alle Ebenen, angegangen werden sollte und könnte, meiner Meinung nach.
Ja, vielen Dank für die Antworten, weil das finde ich jetzt für mich auch nochmal wichtig. Also was ihr jeweils als Verknüpfung oder Umwelt dieses gesamten Handelns da seht, das hat nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Das könnte man jetzt natürlich auch vertiefen. Also wie ist was mit was verbunden und was hat das für Auswirkungen? Also nicht nur jetzt vor Ort, möglicherweise in einem Krisenfall, sondern eben auch in die Politik rein oder in die Designszene rein. Das wäre dann für mich eine eher systemische Betrachtung, sozusagen alle Umwelten da auch mit einzubeziehen. Aber wie ich es jetzt gesagt habe, ist natürlich sehr, sehr, sehr nützlich. Kann man sich im Grunde auch noch zwei, dreimal anhören, weil das erklärt, wie der Zusammenhang ist. Ich habe aber natürlich noch die letzte Frage, die Thomas schon kennt und die du wahrscheinlich nicht rechnest, nämlich diese, was ist gut? Also die Frage stellen wir seit 200, irgendwie 34 oder so Folgen. Die Frage ist ganz bewusst offen. Also was ist gut? Also das heißt jetzt nicht, muss nicht mal in Bezug auf Humanitarian oder Design sein, sondern einfach eine ganz persönliche Einschätzung, Sonja.
Zum Glück habe ich mich ein bisschen vorbereitet und schon ein paar Podcasts vorher gehört. Für mich ist gut, wenn man sich immer wieder vor Augen führt, dass Menschen keine passiven Hilfsempfangenden sind, sondern in Würde leben wollen und ihr Umfeld gestalten wollen.
Ja, Thomas, jetzt ist die Latte von ihr hochgelegt worden.
Jetzt schlüpfe ich drunter durch. Ich mache es ganz pragmatisch vielleicht. Ich glaube, was derzeit gut wäre, meiner Einschätzung nach, ist, dass Designerin, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie die Design-Community auf so einen Humanitarian Reset reagieren kann, versucht sich einzubringen und dort bei jeder Warnung, auch von mir, gefährdet euch nicht und andere nicht, ja, Wege findet, dort teilzuwerden. Es werden ganz viele Menschen durch die Cracks der Systeme fallen und keiner mehr für die da sein. Und vielleicht gibt es dort Hebelpunkte wie Design Education in Kontexten oder eben eigene Interventionen in halbwegs sicheren Umgebungen zu starten, in die sich Designer einbringen könnten. Eine Antwort damit, auf was ist gut, wäre, an sich selbst zu glauben, an die Kraft von Design so ein bisschen zu glauben und vielleicht auch manchmal mit ein bisschen Naivität in extrem komplexe Situationen reinzugeraten und zu schauen, was man dort wirklich nachhaltig bewegen kann.
Super. Bin ich drunter durch oder oben drüber?
Alles gut. Ja?
Wir haben noch einen Punkt, und zwar, Sonja, du hattest eingangs gesagt, also vor dem Gespräch, dass du als Privatperson sprichst. Und das finde ich nochmal ganz wichtig. Dadurch konntest du auch viel offener sprechen vielleicht, als wenn du jetzt als Institutionenvertreterin sprichst. Auf der anderen Seite hast du es natürlich beides im Gepäck.
Ja, danke, dass du das nochmal erwähnst.
Ja, keine Ursache. Sowas merke ich mir schon. Gut, dann danke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich denke, für mich war das ein Auftakt für eine Diskussion, die man vielleicht in anderen Kontexten noch weiterführen kann oder sollte. Aber es war insbesondere eben der Versuch, für dieses Thema des Humanitarian Design aus beiden Perspektiven, also Ideen, Definitionen, Einschätzungen, Wünsche mal zu sammeln und von zwei sehr, sehr, sagen wir mal so, kompetenten Persönlichkeiten das auch in einer kleinen Diskussion vorgeführt zu bekommen. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir.
Danke für die Bühne.
Das waren Sonja Höfelmann und Thomas Jäger im Gespräch mit Georg. In der kommenden Folge des DDKs treffen wir dann Dr. Ute Lewitzka. Sie bekleidet die erste und einzige Professur für Suizidologie. Ihr werdet euch wundern, wie viel das mit Design zu tun hat und was Design zur Suizidprävention beitragen kann. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDKast-Redaktion.